Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Stelle schon mal ganz herzliches Dankeschön sagen für alle eure Mühe, angefangen bei der Begrüßung am Eingang, bei der tollen Deko, Eisberge und Eicheln, Nüsse. Habt ihr alles toll gemacht und es ist noch nicht alles, was wir bisher gesehen und gehört haben. Ja, heute ist der Abschluss eures Jungschar-Übernachtungswochenendes und ich war vor allen Dingen dankbar zwischendurch, wusste, ihr wollt auch viel draußen machen. Und ich war voll dankbar, dass Gott das so geschenkt hat, dass ihr den Regen nicht dann hattet, als ihr draußen wart. Und wenn es geregnet hat, ging's, hat gepasst. Ich war nicht dabei, aber ich habe gehört, dass ihr Freitag den ganzen Ice Age-Film gesehen habt, den zweiten Teil. Und deshalb auch hier die Deko. Und ihr habt ja da diese krasse Herde nochmal richtig kennengelernt, die krasse Abenteuer erlebt haben. Da war Sid, das nervige Faultier, das ist der hier. Manni, das deprimierte Mammut und Jegu, der wasserscheue Säbelzahntiger. Zusammen mit Ellie, einem weiblichen Mammut und den Opossums, Crash und Eddie und noch den Toni, haben sie die Aufgabe, die Bewohner eines Tales vor einer Überschwemmung zu retten. Darum geht es in dem zweiten Teil. Und nicht immer sind sie sich einig bei dieser Aufgabe. Sie streiten sich, sie vertragen sich wieder, sie trennen sich, sie kommen wieder zusammen. Und sie retten sich und die anderen. Das ist wirklich eine krasse Herde. Sehr unterschiedlich, aber gemeinsam kommen sie zum Ziel. Und ihr habt mir diese Aufgabe gegeben für den Gottesdienst heute unter der Überschrift, die Jünger, eine krasse Herde, etwas zu machen. Und deshalb wollen wir mal zusammen in die Bibel schauen, ob das wirklich so eine krasse Herde war oder doch ein ganz normaler Haufen. Um diese Herde erstmal etwas kennenzulernen, habt ihr auch ein kleines Anspiel vorbereitet. Die jetzt dabei sind, können schon mal nach vorne kommen. Ich brauche mal jemanden, der nicht dabei ist und vielleicht den Leuten, die sich unter dem Begriff krass nichts vorstellen können, das mal eben kurz übersetzen. Was heißt krass? Könnt ihr mir dabei helfen? Wer kann mir das kurz erklären? Was heißt krass? Ich frage mal den Erstbesten, der hier steht. Du müsstest das eigentlich wissen. Hör mal, Samuel. Samuel, der jetzt Andreas heißt. Hör mal, was heißt krass so auf Deutsch übersetzt?
Tja,
Heißt das cool oder heißt das...
Kannst du ja auch wieder sagen, was heißt cool, ne?
Ja, was heißt cool? Also wann ist denn etwas krass?
Zum Beispiel etwas Unglaubliches oder... ja.
Unfassbar, würde ja. Tim Bensko sagen. Unfassbar, ja? So, also irgendwas, was so nicht ganz normal ist, oder? Das ist so krass, ne?
Ja.
Das haut so richtig rein irgendwie. Okay, wir gucken mal und lernen die krasse Herde der Jünger etwas kennen. Ich bin gespannt.
Hallo, wer bist du?
Hallo, ich bin David. Ich ziehe jetzt mit euch.
Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns schon mal gesehen?
Neulich hat Jesus doch den Zolleintreiber Levi gesagt, dass er ihm nachfolgen soll. Abends hat Levi dann ein Abschiedsfest für seine Kollegen gegeben. Ich war auch da, Jesus und viele von euch auch.
Dann bist du auch ein Zolleintreiber?
Ja, bisher, aber jetzt will ich auch mit Jesus ziehen.
Na dann, herzlich willkommen. Hast du schon die anderen kennengelernt?
Nein, ihr seid ganz schön viele.
Ach, das ist gar nicht so schwer. Es ziehen ja nicht immer so viele mit uns.
Ja, meistens sind wir auch nur so 70 Leute. Es reicht, wenn du dir erstmal die merkst.
Das sind aber immer noch ganz schön viele.
Dann merkt ihr erstmal nur die 12, die wirklich immer da sind. Also, Levi, den kennst du ja schon. Das hier ist Philippus, Bartholomäus und Andreas.
Da hinten ist mein Bruder Simon, auch Petrus genannt, und unsere Freunde Johannes... und Judas.
Und dann sind da hinten noch Matthäus
Thomas, der andere Jakobus, da vorne. Der zweite Simon, da ganz hinten. Und zweimal Judas, da und da, die beiden hier. Und da hinten sind auch andere. Bei zwölf Leuten Reinnahmen doppelt, da muss man sich ja wirklich nicht so viel merken.
Oh, Jesus ruft den Zwölferkreis zusammen. Wir müssen da mal rüber. Wir sehen uns später.
Herzlich willkommen bei uns.
Das ist David, ein Freund und Kollege von Levi. Er zieht jetzt mit uns. Andreas, Philippus und Bartholomäus haben ihm gerade die Namen vom Zwölferkreis gesagt. Das ist Hanna, das ist Magdalena und das ist Josef. Ich bin Martha. Wir gehören alle zu den 70 Leuten, die meistens auch mit Jesus unterwegs sind.
Die 12 sind irgendwie etwas Besonderes. Wenn man sie sich so ansieht, weiß man aber nicht, warum eigentlich.
Wenn ich dir einen guten Rat geben soll, halte ich ein bisschen von Simon fern. Nicht Petrus, sondern dem anderen. Der war vorher ein Zelot, so ein Freiheitskämpfer. Nicht, dass der nochmal austickt, weil du vorher Zöllner warst und für die Römer gearbeitet hast. Leute wie dich hat er vorher umgebracht.
Und wie macht Levi das? Sie gehören noch beide zu den 12 Jüngern.
Bis jetzt ist es gut gegangen.
So hatte ich mir die Jünger nicht vorgestellt.
Ja, gerade die 12 engsten Freunde von Jesus sind schon ein merkwürdiger Haufen. Dass die zusammenpassen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und warum sich Jesus die unbedingt ausgesucht hat.
Sieh mal zu Andreas, Petrus, Johannes und Jakobus rüber. Die waren vorher alle Fischer.
Mit Petrus solltest du keinen Streit anfangen. Wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr. Und er ist so schnell auf 180.
Andererseits beeindruckt er mich total. Ich glaube, der würde Jesus noch verteidigen, wenn er allein gegen eine Armee steht.
Meinst du? Ich weiß nicht.
Da hinten ist die Mutter von Johannes und Jakobus. Sie glaubt, ihre Söhne wären etwas Besonderes.
Aber ein bisschen ist das doch auch so. Johannes, Jakobus und Petrus sind die engsten Freunde von Jesus. Manche Sachen bespricht er nur mit ihnen. Oder er nimmt die irgendwohin mit, wenn alle anderen warten müssen.
So, jetzt sollten wir David aber keine Angst mehr machen. Letztendlich sind wir Jesus hier und nicht wegen den restlichen Jüngern, die mit ihm ziehen. Von ihm kannst du unheimlich viel lernen.
Ich freue mich schon darauf. Eine Frage habe ich noch. Ich habe eine Menge Geld, die ich Jesus zur Verfügung stellen möchte. Wie läuft das bei euch?
Der kleinere Judas hat die Kasse. Das Geld kannst du ihm geben. Aber mal so ganz unter uns. Ich glaube, der klaut.
Und warum?
Was ist so lustig?
Und warum hat der dann die Kasse?
Vielleicht will Jesus ihm damit zeigen, dass er ihm zutraut, um ehrlich zu sein.
Na, das ist ja, als wenn man einem Tiger ein Baby anvertraut.
Matteo traut man keinem Tiger an.
Was für eine Truppe. Vielen Dank. Ich glaube, ihr habt uns geholfen, uns etwas vorzustellen, wie das damals so ungefähr war. Man muss sich das so vorstellen, wo Jesus war, da waren viele Menschen. Die kamen einfach so zusammen. Das sprach sich rum, wenn Jesus kam. Manchmal waren es Hunderte, manchmal waren es sogar Tausende. Eine richtige Bewegung. Manche sind Jesus hinterher gelaufen, hinterher gefahren. Wenn sie mitgekriegt haben, der will mit dem Boot ans andere Ufer, dann sind sie außen rumgelaufen, um genau dann auch da zu sein, wenn Jesus da kam. Manche waren neugierig, manche wollten gesund werden, manche wollten hören, was Jesus sagt. Und die kamen einfach zusammen. Das ist so, als wenn heute die Nachricht bekannt werden würde, dass der Mannschaftsbus vom Champions-League-Sieger FC Bayern heute nach Bergneustadt kommt. Das spricht sich ganz schnell rum. Und alle wollen dahin. Jeder will das sehen, jedenfalls fast jeder. Und so ungefähr muss man sich das auch vorstellen. Von diesen hunderten Menschen wollen sich auch welche Jesus anschließen. Die wollen richtig mit ihm unterwegs sein. Wir lesen von einer Gruppe von ca. 70 Männern und auch Frauen, die mit Jesus unterwegs sind. Er selber beruft diesen kleinen Kreis von 12 Männern ein Kernteam, das er für eine wichtige Aufgabe vorbereiten will. Welche Pläne er hatte, wussten die gar nicht. Jesus hat ihnen nicht lang und breit erklärt, was die nächsten 3 Jahre jetzt passieren wird. Er ist einfach auf Einzelne zugegangen und hat ihnen gesagt, folge mir nach. Und wenn man diese Stellen mal liest, dann denkt man, wow, das ist jetzt wirklich krass. Lukas 5, 27, da heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Das ist der, der dann auch Matthäus genannt wird. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Punkt. Krass, oder? Stell dir vor, Jesus kommt an deinen Arbeitsplatz, in deine Schulklasse, steuert auf dich zu und sagt, komm mit. Ich glaube, das Letzte, was wir machen würden, ist aufstehen, alles zurücklassen und mitgehen. Wenn man sich das mal vorstellt, wie das abgelaufen ist. Der lässt sein Geld da stehen, seine Kollegen, seine Arbeit, ist ihm egal, wer das macht. Der geht einfach mit. Lukas 5, ab Vers 1. Petrus, Johannes, Jakobus waren nachts am Fischen. Ergebnis gleich null. Jesus kommt am Tag vorbei, mietet sich das Boot von Petrus für eine Rede und sagt danach, probiert's nochmal mit dem Fischen. Petrus sagt, okay, und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, als die Netze voll sind bis zum Reißen. Petrus denkt jetzt nicht, dass er Jesus super in seinem Fischereigeschäft gebrauchen könnte, sondern er erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist und fällt vor ihm auf die Knie. Und Jesus sagt zu ihm den Satz, der sein ganzes Leben verändert. Er sagt, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und dann steht wieder dieser Satz da, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Das finde ich wirklich krass. Von einem Moment auf den anderen wird alles anders. Und das ist so deutlich, dass jeder sagt, der das mitkriegt, was ist denn mit dem los? Der kann doch nicht einfach hier alles stehen und liegen lassen. Der kann doch nicht einfach alles anders machen als vorher. Der kann doch nicht sein altes Leben zurücklassen. Und interessanterweise passiert genau das bis heute, wenn jemand den Ruf von Jesus in die Nachfolge hineinhört. Es ist zwar nicht mehr der leibhaftige Jesus, der kommt an den Arbeitsplatz oder in die Schule und der sagt, folge mir nach. Diese Aufgabe hat der Heilige Geist übernommen, der Menschen ruft und einlädt, an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben. Und täglich, heute auch, kommen weltweit Menschen zum Glauben an Jesus. Sie hören den Ruf und antworten mit Ja. Manche wissen sehr deutlich, was das heißt, was das für Konsequenzen hat. Gerade im muslimischen Kontext spielt das eine ganz wichtige Rolle, das eine aufzugeben, das andere zu ergreifen. Und fast alle von uns hier in diesem Raum heute Morgen haben irgendwann diesen Ruf von Jesus gehört. Jesus hat bei ihnen angeklopft, vielleicht als Kind, vielleicht als Jugendlicher oder später, und hat gesagt, du, ich möchte mit dir leben, folge du mir nach. Und sie haben diesem Ruf in die Nachfolge ein Ja gegeben, eine klare Antwort. Und ihr habt erlebt, welche Kraft und Macht Jesus hat, Sünden zu vergeben, ein neues Leben zu beginnen. Und viele können bezeugen, ja, das ist wirklich krass. Da hat sich wirklich viel verändert. Das kann man kaum erklären. Jesus selber hat ja mal gesagt, das ist so wie eine neue Geburt, als wenn man von Neuem geboren wird. Als wenn eine Eiszeit, ein Ice Age, beendet wird. Es taut und alles fängt an, neu zu wachsen. Interessant fand ich, damals haben das nicht alle so erlebt. Es gab auch welche, die wollten sich Jesus anschließen. Zu dem Ja kam aber dann noch ein Aber. In Lukas 9 lesen wir von einer Person, zu der Jesus auch sagt, folge mir nach. Das wäre dann der 13. Jünger gewesen. Der Mann sagt, ja, will sich aber vorher noch um das Begräbnis seines Vaters kümmern. Wir hören nie wieder was von ihm. Ein anderer will sich anschließen, will aber vorher noch von seiner Familie Abschied nehmen. Und da sagt Jesus ihm den bekannten Satz, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Krass. Ganz oder gar nicht. Halbe Christen gibt es nicht. An einer späteren Stelle hat Jesus noch mal ganz klar betont, was es heißt, ihm nachzufolgen. Lukas 14 steht, wenn jemand zu mir kommen will, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das sind krasse Aussagen, die wir in der Schärfe so nicht gewohnt sind. Jesus nachfolgen heißt eben nicht, ab und zu mal eine Begegnung mit Christen zu haben, einen Fischaufkleber auf dem Auto zu haben, fair einzukaufen oder dahin zu gehen, wo sich Leute treffen, die an Jesus glauben, so wie heute Morgen. Das ist nicht Jesus nachfolgen. Ein Jesus Nachfolger ist jemand, der auf den klaren Ruf von Jesus eine klare Antwort mit einer klaren Ausrichtung seines Lebens gibt. Gestern Abend war das ganz deutlich. Wenn man Dortmund-Fan ist, kann man nicht Bayern-Fan sein. Und umgekehrt genauso. Das geht nicht. Entweder auf der einen Seite ist man am Weinen und am Heulen oder auf der anderen Seite am Jubeln. Jesus hat es anders formuliert. Man kann nicht zwei Herren dienen. Man wird dem einen dienen und dem anderen abweisen. Man kann nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Besitz, nennt er als Beispiel, oder was anderes, was so wichtig ist. Krasse Herde also, das war der Start. Als Jesus seine 12 Jünger berufen hat, ging sie mit. Wahrscheinlich haben andere nicht nur den Kopf geschüttelt, sondern die haben richtig Stress gemacht. Und wenn man zur Herde von Jesus gehört, dann ist das bis heute nicht anders, weil es so krass ist, so krass anders. Und deshalb sind Christen eine krasse Herde. Sie folgen zu 100% ihrem Leiter oder es taugt nicht viel. Den ersten Punkt habe ich mal mit dem Stichwort Berufung umschrieben. Krasse Herde fängt an mit einer Berufung, wo Jesus sagt, folge mir nach. Ich komme zum zweiten Punkt und zu der Frage, was es bedeutet, ein Nachfolger in der krassen Herde zu sein. Und diesen zweiten Punkt habe ich mal mit dem Wort Ausbildung umschrieben. Ein Satz, wer zur krassen Herde von Jesus gehört, erlebt auch krasse Sachen. Für die Jünger damals war der Schritt in die Nachfolge der Beginn eines komplett neuen Lebensabschnitts. Sie hatten keine Ahnung, was jetzt kommt. Jesus hat eben nicht zu Beginn mit ihnen eine Zukunftswerkstatt einberufen, hat mit ihnen eine Vision und eine Strategie ausgearbeitet und einen Dreijahresplan aufgestellt, an dessen Ende er stirbt und sie dann die ganze Bewegung übernehmen. So war das nicht. Sie wussten gar nicht, was kommt. Und ich glaube, wenn er es ihnen erzählt hätte, hätten sie es auch nicht verstanden. Und deshalb hat er sie erstmal so genommen, wie sie sind. Wir haben schon gehört, wo sie herkamen, was sie vorher gemacht haben, wo sie sich auskannten. Jetzt kommt was völlig Neues. Er hat erstmal einfach nur mit ihnen gelebt. Er hat Zeit mit ihnen verbracht und ihnen Stück für Stück beigebracht, wer Gott ist, wie Gott wirklich ist, nämlich nicht so, wie die Pharisäer das erzählt haben, was Glauben heißt und was Freiheit im Glauben bedeutet. Und er hat sie mit hineingenommen in sein Handeln, in die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Sie waren bei der Hochzeit dabei, als Wasser zu Wein wurde. Sie staunten, als Jesus den Sturm auf dem See einfach so beendet hat, durch einen Satz, den er gesagt hat. Sie sahen mit eigenen Augen, wie der in Tüchern eingewickelte Lazarus aus dem Grab herauskam. Und sie haben erlebt, dass 5000 Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt wurden. Sie selber haben das ausgeteilt. Und es wurde nicht weniger und nicht weniger. Und am Schluss haben sie noch 12 Körbe eingesammelt. Lernt von mir, hat Jesus ihnen gesagt. Das war ihre Aufgabe. Alles ist möglich dem, der glaubt. Das sollten Sie verstehen. Wurden daraus automatisch Superchristen aus dieser krassen Herde? Lief da alles glatt und ohne Schwierigkeiten? Ich habe noch ein paar krasse Sachen in der Bibel entdeckt, wo nämlich auch die Momente aufgezeichnet sind, wo wir die Jünger an ihren Grenzen und ihren Schwächen und auch ihren Fehltritten sehen. Da war alles dabei. Wir entdecken die Jünger Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, wie sie sich darüber unterhalten, ob sie die Größten sind und ob sie mal im Himmel die beiden Plätze rechts und links von Jesus ganz bescheiden übernehmen dürfen. Wir entdecken einen Petrus, der übereifrig mit aller Macht verhindern will, dass Jesus gekreuzigt wird. Und Jesus muss ihm beibringen, dass das so geschehen muss. Wir lesen von einem Judas, der die Gemeinschaftskasse hatte und daraus ab und zu was für sich abzweigte. Wir leiden mit einem Petrus, der in der Zwickmühle dreimal lügt und behauptet, Jesus nicht zu kennen. Und wir lernen den Thomas kennen, der nicht an die Auferstehung Jesu glauben will, bis er die Wunden mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Händen befühlt hat und deshalb bis heute der ungläubige Thomas heißt. Wie peinlich für einen Apostel. Mich tröstet das. Gott braucht keine Helden. Er sucht bis heute Menschen, die ihn lieben, von ihm lernen und sich vom Heiligen Geist führen lassen. Aber wer dann mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, der erlebt krasse Sachen, so wie damals. Wichtig dabei ist, dass wir in der Vorwärtsbewegung des Glaubens bleiben. Also nicht nur einen guten Start, einen guten Anfang, sondern in der Vorwärtsbewegung des Glaubens bleiben. Die Bibel nennt das Heiligung. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur einmal für Jesus entscheiden und dann den Status Christ haben, sondern dass wir uns unter der Wirkung des Heiligen Geistes prägen und verändern lassen. Da soll etwas wachsen, etwas entstehen. Früchte des Geistes wie Liebe, Freundlichkeit und Geduld sollen wachsen. Und wenn wir Jesu Liebe in uns wirken lassen, wenn wir dabei sind, dass wir Jesus Stück für Stück ähnlich werden, dann verändern wir uns in unserem Wesen und unserem Charakter. Das sind dann die Menschen, wo aus Bitterkeit Versöhnung wird, wo aus Hass Liebe werden kann, wo Kritiker dahin kommen, dass sie mehr loben als kritisieren und Fehler übersehen können und dass Geizhälse lernen, was es heißt, großzügig zu sein. Das ist der krasse Prozess, den Jesus in jedem bewirken möchte. Wenn man mal anfängt zu suchen, was diese krasse Herde ausmacht, entdeckt man lauter krasse Sachen, unfassbare Dinge. Es gibt immer wieder Christen, die nach einer Weile sagen, ich erlebe nichts mehr mit Gott. Vielleicht fing es ganz lebendig an, sehr krass und aufregend. Nach einer Weile sagen sie, ich erlebe nichts mehr mit Gott. Manchmal kann es sein, dass dahinter ein falsches Verständnis steckt, dass man immer so ganz toll was fühlen muss, ja, so wie Verliebte halt, wenn sie verliebt sind. Und wenn man mit Jesus unterwegs ist und verliebt ist in Jesus, ja, dann kann es sein, eine Zeit lang, dass dieses Gefühl da ist. Und wenn es dann weg ist, ja, dann sagen sie vielleicht, ich erlebe nichts mehr. Aber eigentlich ist Christsein nicht abhängig vom Gefühl. Manchmal kann es aber auch daran liegen, dass man nicht mehr in dieser Vorwärtsbewegung des Glaubens steht. Da ist was zum Stillstand gekommen. Und anstatt sich an Jesus zu wenden und neue Beziehungen zu ihm zu suchen, aktiv zu gestalten, wendet man sich eher enttäuscht von ihm ab. Es kann auch noch einen anderen Grund geben, der eher im Bereich Gefährdung liegt. Jeder von uns hat einen Bereich, in dem er gefährdet ist, dass etwas wichtiger wird als die Beziehung zu Jesus. Bei Judas, haben wir gesehen, war es das Geld. Das war sein Gefährdungsbereich. Er hatte Probleme mit der Wahrheit, wenn es ums Geld ging. Er konnte einer verschwenderischen Frau sagen, als sie so eine Ölflasche zerbrochen hat und Jesus damit die Füße gesalbt hat, ja, da war er sehr pingelig und hat gesagt, ey, das ist Verschwendung, mit dem Geld für diese Flasche hätte man, wer weiß was, anstellen können. Auf der anderen Seite hat er schon mal in die Kasse reingegriffen und nahm es dann nicht so genau. Am Schluss hat er Jesus für Geld verraten. Das war sein Gefährdungspunkt. Bei anderen ist es vielleicht eher eine Beziehung, die dafür sorgt, dass es im Glauben zum Stillstand kommt. Oder auch mehrere Beziehungen vielleicht, falsche Freunde. Bei anderen ist es ein Hobby oder was anderes. Irgendwas, was dafür sorgt, dass du keine Zeit zum Pflegen deiner Beziehung mit Jesus mehr hast. Wer keine Bibel liest, muss sich auch nicht wundern, dass sie nichts anspricht. Wer nicht mit Jesus redet, bekommt auch keine Antworten. Wer nicht für Wunder betet, wird auch keine erleben. Und wer seine von Gott geschenkten Gaben nicht einsetzt, wird auch nicht darin wachsen. Das ist ganz einfach und ganz logisch. Nachfolge ist ein Prozess, ein Lernprozess. Und in diesem Prozess lerne ich Gott, Jesus und den Heiligen Geist immer besser kennen. Gleichzeitig lerne ich aber auch mich selber immer besser kennen. Die Richtung, die ist festgelegt, das Tempo zum Glück nicht. Gott hat sehr viel Zeit. Ich soll wachsen, ja, aber ich muss nicht nach einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Level erreicht haben. Wichtig ist, dass ich im Wachstumsprozess bleibe, dass ich in Jesus bleibe und er in mir. Ich habe noch einen dritten Punkt entdeckt, der heißt, wer zur krassen Herde von Jesus gehört, bekommt auch eine krasse Aufgabe. Dazu sehen wir aber noch ein kleines Stück von unserer krassen Herde, die etwas eingeübt haben.
Was soll das denn? Wir sollen zu zweit durch die Gegend ziehen.
Ich gehe mit Petrus.
Naja, wahrscheinlich teilt Jesus die Gruppen eh wieder ein.
Und wir sollen losziehen wie die Bettler. Keine Taschen, kein Ersatzhemd, keine Schuhe, kein Geld.
Arm wie die Kirchenmaus, du hast recht. Wie ein Bettler oder wie auf der Flucht.
Immerhin dürfen wir die Gastfreundschaft der Leute in Anspruch nehmen.
Dürfen? Wir müssen. Wir haben gar keine andere Wahl.
So schlimm ist es doch nicht. Das machen wir doch sonst auch immer.
Ja, schon, aber falls das nicht geht, haben wir sonst noch einen Plan B, wenn wir etwas Geld dabei haben.
Wenn wir wie normale Reisende aussehen, bekommen wir wahrscheinlich leichter ein Quartier, als wenn wir gar nichts dabei haben.
Ach, das mit dem Quartier und der Verpflegung ist doch gar nicht das größte Problem.
Warum?
Hast du nicht zugehört? Wenn sie uns nicht aufnehmen, sollen wir unsere Sandalen ausschütteln und weitergehen. Das ist wie ein Fluch über sie. Ich muss Jesus unbedingt noch fragen, ob wir auch Feuer vom Himmel regnen lassen dürfen.
Warte!
Ja? Was ist deiner Meinung nach das größte Problem? Wisst ihr noch, warum wir losziehen sollen? Was sollen wir unterwegs tun?
Stimmt, wir sollen predigen, Dämonen austreiben und heilen.
Ich kann das nicht, ich kann nur rechnen.
Ja, immerhin, ich kann nur fischen.
Jesus kann das alles.
Aber Jesus kommt nicht mit.
Predigen kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben ja genug Sachen von Jesus gehört. Aber die anderen Sachen kann doch nur Gott.
Wir sollen Wunder tun.
Leute, ich glaube, diesmal haben wir einen Auftrag bekommen, den wir gar nicht eigentlich richtig machen können.
Wisst ihr was? Wenn Jesus meint, dass wir das machen sollen, dann wird er uns auch helfen, dass es geht. Ich werde es versuchen.
Und ich traue mich nicht, Jesus zu sagen, dass ich gar nicht mitmachen will. Also, ich bin auch dabei.
Du traust dir das zu?
Nein, ich traue Gott zu, dass er uns nicht hängen lässt.
Das sind die Stellen, die ich in der Bibel vermisse. So diese Gespräche zwischendurch, wenn Dinge passieren und sich die Leute darüber unterhalten. Jesus hat ja kein Geheimnis draus gemacht, was er mit seiner Herde vorhat. Er wollte aus Fischern Menschenfischer machen. Sie hatten nur keine Ahnung, was das heißt. Aber jetzt wurde es konkret. Jesus schickt sie zu den Menschen. Er selbst kommt nicht mit. Und dieser Auftrag, der wird richtig krass. Krass erstmal durch die Begleitumstände. Zu zweit losziehen, nichts mitnehmen, was irgendwie Sicherheit vermittelt. Kein Geld, kein Proviant, keine Ersatzklamotten, nichts. Alles, was er ihnen mitgibt, ist viel besser. Seine Kraft und seine Vollmacht. Und das reicht. Und krass wird die Aktion auch durch den Auftrag. Sie sollen nicht nur irgendwie die Leute nett begrüßen, ihnen was vorbeibringen, sondern sie sollen die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Sie sollen Kranke heilen. Sie sollen Menschen befreien. Die Jünger, so steht es in den ersten drei Evangelien, machen sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten die Botschaft vom Reich Gottes. Sie salbten die Kranken mit Öl, heilten sie und sie befreiten die Menschen von bösen Geistern. Woher können die das? Haben die das gelernt? Haben sie sich das zugetraut? Vielleicht haben sie es einfach nur gemacht, weil Jesus gesagt hat, tut das. Würdest du dir das zutrauen? Jesus sagt, du und du, ihr zwei, mach das und das und das. Und du denkst, ich kann rechnen, ich kann fischen, ich kann schweißen, ich kann, aber nicht das. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dir eine Aufgabe geben könnte, die weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst? Die dich dazu bringt, deine Komfortzone zu verlassen? Und auch deinen Bereich, wo alles sicher geplant und überschaubar ist? Macht so Jesus sowas auch noch heute? Wie könnte das aussehen? Gut, manche sitzen hier, die sagen, ja, ich habe das gemacht. Ich habe mich an der Bibelschule angemeldet, ohne zu wissen, wie ich das bezahlen soll. Ich habe meine sichere Arbeitsstelle aufgegeben, ohne zu wissen, was ich nach dem Studium machen werde. Ich habe das gemacht, weil ich einen Auftrag bekommen habe. Und darauf möchte ich mich vorbereiten. Dafür gebe ich mein Bestes. Die meisten haben das so nicht erlebt. Und solche krassen Situationen kommen im Leben oft nicht vor. Aber vielleicht könnte der Auftrag auch auf kleiner Münze vielleicht so aussehen. Verlasse deinen Schreibtisch. Verlasse dein PC und dein Handy. Lass das einfach zu Hause. Dein Geldbeutel kannst du auch zu Hause lassen. Und besuch einfach mal eine Person, die es nötig hat. Wenn du vorher noch eine Blume kaufen willst, solltest du den Geldbeutel vielleicht doch mitnehmen. Diese Person kann dein Klassenkamerad sein, dein Arbeitskollege, dein Sportpartner oder jemand anders, an den der Heilige Geist dich erinnert. Vielleicht denkst du, nein, sowas mache ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob die Person es überhaupt will, ob die sich darüber freut. Keine Ahnung. Du kannst ja beten dafür. Du kannst vielleicht auch beten, dass ihr euch über Jesus unterhalten könnt, über den Glauben, über das, was dir wichtig ist, warum du zum Gottesdienst gehst, wie man mit Jesus reden kann. Und dann überlasse Jesus das Ergebnis. So könnte es ja auch aussehen. Vielleicht stellst du dir die Frage, ob Jesus dich da überhaupt gebrauchen kann, in seinem Dienst, in seiner Arbeit. Und ich denke, wenn wir etwas verstehen können von heute Morgen, ist, dass wenn Jesus einfachen Fischern, Freiheitskämpfern oder Zolleinnehmern den Staat seiner Gemeinde in die Hände legt und das auch kann und es denen zutraut, dann kann er auch die Fortsetzung in deine und in meine Hände legen. In meine und deine einfachen Hände. Er kann es nicht nur, er will es auch. Er sagt, das ist mein Plan. In Johannes 15 sagt er seinen Jüngern in seiner Abschiedsrede, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und das ist ein krasser Auftrag für eine krasse Herde. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie der Heilige Geist den Aposteln alles gibt, was sie brauchen, um diesen Auftrag umzusetzen und die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. In der späteren Kirchengeschichte hören wir von manchen Aposteln nichts mehr, was sie daraus gemacht haben, wie das weiterging. Andere haben die rettende Botschaft von Jesus in Dörfer, Städte und Länder getragen. Von Bartholomäus heißt es, wer war das von euch? Hier, von Bartholomäus heißt es, dass das Evangelium in Indien, Mesopotamien, Persien und Phrygien gepredigt hat. Ice Age, damit haben wir angefangen. Die krasse Herde hat die Aufgabe, die Bewohner des Tales vor der Überschwemmung zu retten. Auch in unserem oberbergischen Tal haben wir einen Auftrag. Menschen retten. Jesus beteiligt jeden von uns und rüstet jeden individuell aus. Auch wenn wir als Gemeinde manchmal wie eine krasse Herde wirken, Jesus vertraut uns. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.